Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psycho-Hype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welz-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo liebe Regine Johansen, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist und wir uns unterhalten über das Thema Krankschreiben wegen psychischer Erkrankung, Segen oder Fluch.
Hallo liebe Gitta, ich freue mich auch, dass wir uns sehen.
Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben früher mal zusammen in Projekten gearbeitet, wo wir mit vielen Patienten zu tun hatten, die wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben waren. Deswegen habe ich auch an dich als Gesprächspartnerin gedacht, weil wir damals schon viel darüber diskutiert haben. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und bist mittlerweile angestellt in einem MVZ in Rendsburg.
Genau. Und da habe ich auch sehr viel mit Patienten zu tun, die Krankschreibung benötigen und manchmal auch länger.
Ja, genau. Und deswegen fand ich dich so eine interessante Gesprächspartnerin für dieses Thema, über das wir ja schon vor vielen Jahren diskutiert haben.
Genau.
Wir fangen ja in dem Podcast immer an mit Fallbeispielen, Regine. Und ich habe dich auch darum gebeten, mir mal zwei Fallbeispiele mitzubringen. Eins, wo du sagen würdest, da war Krankschreibung wirklich wichtig. Und ein anderes, wo du sagst, das ist vielleicht auch schwierig in dem Fall.
Ja.
Schieß doch mal los.
Ich fange jetzt einmal mit dem Beispiel an, wo ich denke, das ist eine sehr geglückte Sache gewesen und die Krankschreibung war sinnvoll und hat auch tatsächlich dazu beigetragen, dass die Patientin mittlerweile gesund ist. Und zwar kam zu mir, das war im Dezember 22, kam eine Frau zu mir im Alter von 43, die angab, dass sie einfach zusammengebrochen sei und mittlerweile auch schon seit 6 Wochen durch die Hausärztin krankgeschrieben. Vorher habe sie für viele Jahre sehr viel gearbeitet, auch sehr viel in Nachtdiensten. Sie ist eine Krankenschwester in Leitungsfunktion und hat sehr, sehr viele Nachtdienste machen müssen. Teilweise auch deshalb, weil sie dann immer, wenn andere in den Krankenstand gegangen sind, dann hat sie das wieder ausgeglichen.
Ist sie eingesprungen, ja.
Dann ist sie es war ihr immer einfacher, selbst einzuspringen, als dann anderen sozusagen die Weisung zu geben. Das fiel ihr extrem schwer. Und sie war ja nun auch verantwortlich dafür, dass das Ganze klappt. Und die Patienten, die dort betreut wurden, waren auch ein eher schwieriges Klientel, denn sie hat auf einer Psychiatrie gearbeitet, auf einer Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie mit wirklich sehr schwierigen Krankheitsfällen auch. Und auch da immer eine sehr, sehr hohe Verantwortung gehabt. Das Ganze hatte über viele Jahre einigermaßen geklappt und dann ging es los, zunächst damit, dass sie nicht mehr schlafen konnte, dass sie nachts aufwachte oder auch tagsüber, wenn sie vorher Nachtdienst hatte und dann immer gegrübelt hat, wie schaffe ich denn überhaupt den nächsten Tag? Irgendwann war sie so weit, dass sie höchstens noch mal eine Stunde am Stück durchschlafen konnte, dann wachte sie wieder auf. Dann merkte sie, dass sie sich dass sie vom Körper sich immer schwerer fühlte, das Gefühl hatte, sie muss sich richtig zwingen, morgens aufzustehen. Wenn sie Auto fuhr, hatte sie das Gefühl, sie sei betrunken, sie könnte kaum noch sich wach halten. Wenn zu Hause das Telefon klingelte, was den gleichen Rufton hatte wie bei der Arbeit, dann hat sie sofort Magenschmerzen bekommen. Sie berichtete, dass sie dann seit mehreren Jahren, mindestens 5 Jahren, bereits nur für die Urlaube gelebt hat. Da konnte sie sich dann immer erholen. Und mittlerweile war das eben so weit, dass sie sich auch in den Urlauben nicht mehr erholt.
Ja, also die war richtig, richtig kaputt und fertig.
Die war völlig erschöpft. Die hat vor mir gesessen in einer Verfassung, in der sie kaum noch irgendwie eine Hand heben konnte. So würde ich das beschreiben. Also es fiel ihr auch ganz schwer, das Ganze zu berichten. Ich musste ihr das auch regelrecht aus der Nase ziehen. Sie hat dann auch erzählt, dass sie bei der Arbeit am Schluss nur noch starr dagesessen habe und vor einem Rechner und nichts mehr gemacht hat, also wo sie eigentlich Dienstpläne machen musste. Und insofern war mir vollkommen klar, diese Frau, ja, die braucht wirklich jetzt eine längere Entlastung. Bei der sind die Stresshormone im Körper wahrscheinlich dermaßen angestiegen und das Serotonin fehlt. Sie hat ja auch außer im Urlaub neben der Arbeit gar nichts mehr gemacht, außer zu schlafen. Und dann habe ich gesagt, ich schreibe sie jetzt so lange krank, wie das sein muss. Und außerdem fangen wir jetzt an mit einem Medikament. Und wir sehen zu, dass sie auch Psychotherapie bekommen. Das hat dann auch geklappt. Bei uns im Hause haben wir zum Glück auch Psychotherapeutinnen. Und das ging relativ schnell, dass sie da auch andocken konnte. Mhm. Außerdem hatte ich ihr dann auch noch Ergotherapie verschrieben. Und diese Ergotherapie hat dann am Anfang hauptsächlich so Sachen gemacht, wie dass sie Entspannungsübungen, damit sie einfach zur Ruhe kommt. Also die haben noch gar nicht irgendwie groß darüber geredet, was sie für Pläne machen. Denn das ging alles überhaupt nicht. Und es hat tatsächlich auch mehrere Monate gedauert, ehe diese Frau in der Lage gewesen ist, einigermaßen wieder Freude zu empfinden, wieder Antrieb hatte für irgendwelche Unternehmungen. Also wie gesagt, sie hat sich bei mir vorgestellt im Dezember 22 und das war dann irgendwann so im Mai 23 soweit, dass sie also wie aus so einer Trance erwacht ist.
Also ein halbes Jahr, um überhaupt zu im Prinzip wieder einem vernünftigen Basiszustand zu kommen.
Ja, und die hat das auch absolut gebraucht, dass sie krankgeschrieben war, denn da ging wirklich nichts mehr. Also sie war nicht mal mehr imstande, einkaufen zu gehen. Das hat dann in der Zeit alles ihr Mann gemacht. Also sie lebt mit ihrem Ehemann zusammen, Kinder haben sie nicht, aber einen Hund. Und sie konnte am Anfang auch nicht mal mehr mit dem Hund rausgehen. Ja. Das hat sie dann so nach zwei Monaten wieder hingekriegt. Also es ging dann so ganz schrittweise. Und irgendwann merkte sie so, da regt sich wieder was. Da bekomme ich bekomme irgendwie wieder Grund. Ich habe wieder mal Freude an einer Sache. Und dann hat sie auch relativ schnell dann sehen können, ich kann dort, wo ich jetzt bin, nicht mehr arbeiten. Okay. Dass ich würde, wenn ich da wieder zurückgehe an diese Arbeitsstelle, obwohl ich eigentlich meine Arbeit liebe, dort in der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie, da werde ich immer wieder in genau diesen Zustand verfallen und ich suche mir jetzt was anderes, wo ich keine Schichten habe und möglichst auch erstmal keine Leitungsfunktion. Und sie hat dann tatsächlich auch eine Stelle gefunden und zwar arbeitet sie jetzt in einer, also in einer beratenden Funktion in einer Firma, die Software macht. Software für Stationen, für eben für Dienste und so weiter. Und das hat ihr dann total Spaß gemacht. Es machte ihr auch gar nichts aus. Sie hatte so lange mit Patienten zu tun gehabt, dass sie es dann auch gar nicht mehr schlimm fand, dass sie jetzt so in eine ganz andere Richtung geht. Und das hat super geklappt. Und dann hat sie da im Oktober konnte sie dann da anfangen. Aber sie ist wirklich insgesamt fast ein Jahr krankgeschrieben gewesen. Und das hat sie auch gebraucht.
Ja,
okay. Und seitdem arbeitet sie da. Sie nimmt auch immer noch ihre Medikamente. Mhm. Also die geht nach wie vor zu mir. Wir haben die aber schon reduziert. Wir sind so im Ausschleichen. Und bei ihr war wirklich die Krankschreibung absolut sinnvoll und heilsam. Und anders wäre es auch tatsächlich überhaupt nicht gegangen. Ja? Also das war ein Beispiel, wo es richtig gut geklappt hat und sinnvoll war.
Ja, super. Vielen Dank. Ja. Und jetzt das andere Beispiel.
Ja, das andere Beispiel ist eine relativ junge Patientin, die habe ich kennengelernt, da war sie 23 Jahre alt, erschien da mit ihrem Vater in Begleitung, der gleichzeitig ihr Betreuer auch ist, also gesetzlich gesehen. Diese Patientin hat einen Autismus, einen Asperger-Autismus, einen ADHS und war zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennengelernt habe, noch in ihrer Ausbildung als Gärtnerin, mochte das auch eigentlich ganz gern machen. Und
ist ja eigentlich auch für Autismus und kommt man nicht so gut mit Menschen zurecht und so weiter, eine ganz gute Berufswahl, ne, muss man sagen.
Mit auch Perspektiven. Sie hat von Anfang an gesagt, für sie kommen in Frage Berufe, die kreativ sind, wo sie was mit den Händen macht, aber wo sie nicht zu viel mit Leuten zu tun haben muss. Und da war auch anfänglich irgendwie überhaupt kein Problem, was das Ganze anging. Da wollte sie auch keine Krankschreibung und gar nichts. Sie hat dann auch tatsächlich ihre Gesellinnenprüfung dann auch noch gut hingekriegt. Das war gar kein Problem. Sie war bei mir eigentlich nur deshalb angebunden, weil sie bei der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie nicht mehr angebunden sein konnte, wegen des Alters. Und das ging einfach darum, dass sie weiter ihre ADHS-Medikamente
bekommt. Ah, okay. Ja, verstehe.
Und dann war es aber leider so, dass sie dann eine neue Stelle bekommen hat in einer anderen Firma, in einer Gärtnerei. Und dort gab es dann zwischenmenschliche Probleme. Also es kam zu einer sexuellen Übergriffigkeit von einem der Kollegen. Der hat ihr irgendwie den Po getätschelt oder irgend sowas und irgendeine wirklich miese Bemerkung gemacht. So irgendwie sowas wie, ja, na, will ich gar nicht sagen, also was das da war, aber wirklich nicht schön. Und dann war sie bei der Chefin und hat sich da beschwert und die hat das überhaupt nicht ernst genommen, war dann zu ihr auch irgendwie entwerten, als wenn sie das jetzt irgendwie provoziert hätte. Und daraufhin hatte sie wirklich so ein, was man immer so Meltdown nennt. Also das war ihr alles zu viel. Die konnte gar nichts mehr, war zu Hause, hat nur noch geweint und wollte dann krankgeschrieben werden. Ich hatte dann eigentlich mit ihr abgemacht, ich schreibe sie krank, bis sie woanders einen anderen Job findet. Denn also ich bin mit ihr tatsächlich d'accord gewesen, dass sie da tatsächlich nicht wieder zurück kann. Wenn sowas passiert.
Ja, wenn du so blöde Kollegen hast und nee, das ist auch, hat dann ja auch keine, wahrscheinlich keine Zukunft, so eine Kollegialität und so ein Umgang. Und ich meine, sie findet ja wahrscheinlich als Handwerkerin auch woanders.
Genau, das war auch so meine Idee gewesen. Ich entlasse sie jetzt erstmal, sie müssen da nicht mehr hin. Sie gucken in Ruhe, dass sie woanders hinkommen. Und normalerweise sind ja auch Gärtner und Gärtnerinnen sehr gefragt. Überhaupt Handwerk. Ich habe da gar kein Problem gesehen. Und dann war es aber leider so, dass ihr Vater, der gleichzeitig ja auch der Betreuer ist, der hat eine Krebserkrankung entwickelt, was sie dann auch unheimlich belastet hat. Und sie ist dann immer mehr in so eine Haltung reingekommen. Ich kann gar nichts mehr. Alles ist nur noch schrecklich. Sie hatte auch keine Tagesstruktur mehr. Also wenn sie mittags aufgestanden hat, war das früh. Sie hatte von mir dann Ergotherapie verschrieben bekommen, damit sie Struktur kriegt. Und in diese Ergotherapie haben sie dann so versucht irgendwie, dass sie besser aufräumt, dass sie morgens früh aufsteht, dass sie dann schon mal sauber macht. Das hat sie aber alles irgendwie, sie hat immer nur gesagt, ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin. Sie ist im
Prinzip richtig wie degeneriert oder regrediert in der Krankschreibung.
Ja, die ist total regrediert. Also von einer Person, die vorher ja wirklich noch in einem Vollzeitjob tätig war und eine Gesellinnenprüfung geschafft hat, ist sie regrediert. Ist
sicher belastet, mit
sie gar
Betreuung.
Nichts mehr kann.
Ja.
Man muss dazu sagen, dass ihre Mutter auch kurz nach dieser Krankschreibung verstorben ist, auch an Krebs. Also sie hatte schon schlimme Schicksalsschläge.
Klar, da waren Belastungen und sie hat sich sicherlich auch schwerer getan als andere mit der ganzen Situation. Trotzdem
war die Krankschreibung für sie nicht gut.
Ja, genau.
Es war einfach dieses Wegfallen von Struktur, hat ihr auf die Dauer nicht gut getan. Dann hatte ich gesagt, versuchen Sie in eine Tagesklinik zu kommen, damit Sie wieder in einen Rhythmus kommen. Dann waren irgendwie, muss man dazu sagen, dass hier in Rendsburg dann die Tagesklinik plötzlich Wartezeiten von 1,5 Jahren hatte. Das war natürlich sehr ungünstig. Aber sobald ich mit ihr gesprochen habe, ob sie nicht vielleicht zumindest wieder nach Arbeit suchen könnte, vielleicht mal ein Probearbeiten machen, einfach mal versuchen. Dann hat sie gesagt, nein, wenn ich nur daran denke, dann möchte ich mich am liebsten umbringen. Ich kann das nicht. Also hat dann auch immer so diese Suizidkarte gezogen. Und das Problem war dann, dass die Ergotherapeutin sie auch noch darin sozusagen bestärkt hat. Die hat ihr gesagt, ja, vielleicht sollten wir sie früh berenten.
Früh berenten? Mit 23? Wahnsinn.
Mit 23, da war sie dann mittlerweile 24, aber trotzdem, Frühberentung dann für 2 Jahre, damit sie mal richtig Zeit hat, sich um sich selbst zu kümmern. wo ich ihr aber sofort gesagt habe, das werde ich ganz bestimmt nicht unterstützen. Ja. Also wenn die mich anschreiben von der Rentenversicherung, werde ich eindeutig schreiben, nein, auf keinen Fall, in dem Alter, um Gottes Willen.
Ja.
Also ich habe dann auch mit der Ergotherapeutin tatsächlich da nochmal ein Wort geredet.
Ne? Das aber da war natürlich, dieses Kind war ja gewissermaßen auch schon ein bisschen im Brunnen gefallen. Ne? Ich meine, die hat ihr den Floh ins Ohr gesetzt und die Patientin hat es, so wie es klingt, auch mit großer Begeisterung versucht, diese Chance zu ergreifen. Ne? Wie ging es denn dann weiter mit der?
Ja, jetzt hat sie eine neue Idee. Sie will erneut eine Ausbildung machen. Also sie will gar nicht mehr in den Gärtnerberuf. Okay. Und zwar will sie jetzt eine Ausbildung zur Bankkauffrau machen. Was ich persönlich keine besonders geglückte Wahl finde, weil wenn man ein ADHS hat, sind Sachen wie langweilige Formulare ausfüllen und
klar.
so weiter ja nicht gerade eine Stärke. Und das Zweite, sie muss dann ja dauernd Kundenkontakt haben. Der Grund, warum sie das jetzt machen will, ist, dass sie irgendwie einen Bekannten hat, der in der Branche arbeitet und der ihr jetzt diesen Ausbildungsplatz verschafft hat. Also ich glaube, es ist ein Bekannter von ihrem Vater.
Wahrscheinlich, so klingt es ja. Okay, aber summa summarum klingt es ja so, als ist die wirklich falsch abgebogen in der Krankschreibung, mal blöd gesagt. Erst ist sie sozusagen komplett regrediert, noch unterstützt durch eine wahrscheinlich nicht wirklich durchdachte Aussage von der Ergotherapeutin. An für sich wäre es ja besser gewesen, sie hätte vielleicht mal vorher mit ihr gesprochen, bevor sie sowas sagt. Aber wer weiß auch, wie das fiel, wie die Patientin da was verarbeitet hat, was ihr wie ein Strohhalm erschien. Und dann im Prinzip aus Vermeidung die aktuelle Situation, die eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wäre, mit einer abgeschlossenen Ausbildung in einem Beruf, wo sie ausreichend wenig mit Menschen zu tun hat, schwingt sie sich jetzt auf irgendwas anderes, im Prinzip ein Stück weit falsch abgebogen. Und man kann nur sagen, shit, dass man überhaupt so lange die Krankschreibung
gemacht
hat. Ja. Was, ich stelle mir jetzt vor, dass du da auch wahrscheinlich erheblichen Druck durch den Vater hattest, der Betreuer war, Mitleid wegen der Krebserkrankung und so weiter. Es gibt sicherlich viele Punkte, wo man sich vorstellen kann, dass du dann immer wieder weich geklopft wurdest, aber trotzdem danke für das Beispiel. Ja, das ist auch sehr spannend.
Ja, ich sehe eben, dass jetzt im Nachhinein ganz klar, dass was bei ihr schlimm ist, dass sie eben so jung ist. Und wenn jemand so jung ist, dann sollte wirklich eine längere Krankschreibung, so gut es geht, vermieden werden. Weil gerade in dem Alter, da ist das ja auch noch gar nicht mit Tagesstruktur und allem, das ist ja noch nicht so gefestigt. Wie bei einem Menschen, der jetzt, so wie diese andere Patientin, die schon Mitte 40 ist und bis dahin ihr ganzes Leben gearbeitet hat.
Ja.
Und da wäre ich nach dieser Erfahrung mit dieser Patientin, wäre ich da weitgehend sehr, sehr kritisch, wenn jemand eben so jung ist.
Ja, ja.
Weil genau sowas wie völliger Verlust des der Tagesstruktur und auch des Selbstwertes letztendlich.
Mhm. Klar, weil die ja sozusagen gar keine Leistungsfähigkeit mehr hat, keine Wertschöpfung mehr erbringt, die wenigen Kontakte, die sie hat, wahrscheinlich auch. Also sie kann sich dann ja nur noch über das Patientinnen-Dasein im schlimmsten Falle irgendwann identifizieren und das ist natürlich besonders toxisch. Mal davon abgesehen, dass ich das einen sehr wichtigen Gedanken finde, den wir vielleicht auch noch später vertiefen, dass man auch unbedingt aufs Alter gucken sollte und darauf, ob es nicht vielleicht ansteht, auch die Identität zu entwickeln. Ich kann was, ich stehe im Leben und ich bewältige auch Schwierigkeiten. Aber gibt's grundsätzlich Unterscheidungskriterien, wo du sagen würdest, wenn es jetzt eine 35-Jährige wäre oder so, ja?
Ja.
Bei der ist eine Krankschreibung indiziert versus nicht indiziert. Also was spricht für dich dafür, dass es so ein Fall ist wie der erste, wo du sagen würdest, sofort krankschreiben und auch länger ist völlig okay? Gibt es da irgendwelche Kriterien?
Also, ja, das ist für mich ist ein wichtiges Kriterium, sind körperliche Symptome da, die darauf hindeuten, dass tatsächlich eine starke vegetative Erschöpfung, zum Beispiel eben bei so einer Erschöpfungsdepression, diese Patientin, dieses erste Beispiel, die Krankenschwester, die hatte ja tatsächlich, die hatte eine extreme Schlafstörung, die hatte Magenschmerzen, die war starr, also die konnte kaum noch sich bewegen. Der Antrieb war nicht nur gemindert, sondern, also ich würde sagen, regelrecht gehemmt. Das sind ja Zeichen dafür, dass tatsächlich was mit den Botenstoffen auch überhaupt nicht mehr stimmt. Und das ist immer ein Moment, wenn jemand so ist, dann kann diese Person einfach nicht mehr arbeiten und eigentlich darf sie es dann auch nicht mehr.
Ja.
Weil Unter anderem würde man ja vielleicht, wenn man eine verantwortungsvolle Position hat, die auch gar nicht mehr wirklich ausfüllen können. Und da können ja auch Dinge passieren, die nicht gut sind.
Ja, also im Prinzip dieses, wie so ein vegetatives Syndrom, körperliche Symptome.
Genau.
Du hast ja auch gesagt, sie hat überhaupt nicht mehr geschlafen. Sie lag aber eigentlich nur noch im Bett. Sie konnte nichts mehr machen. Sie hat nur vor sich hingestarrt. Das wären so Zeichen, wo du sagen würdest, okay, das
gehört
eine AU. Ja, okay. Verstehe.
Genauso, es gibt ja auch Menschen, wo die Ausprägung eher davon gekennzeichnet ist, dass man zum Beispiel mehrfach am Tag schwerste Panikattacken hat. Mhm. Und das wäre auch so ein Moment, dann kann jemand auch nicht mehr arbeiten. Das kann ja auch so eine Ausprägung sein. Das ist ja auch ein Ausdruck von extrem hohen Stresshormonen.
Ja.
Und dann brauchen Menschen eine Auszeit.
Ja. Okay. Genau.
Das ist dann deutlich.
Ja. Ja, verstehe.
Bei dem zweiten Fall war das ja nicht der Fall, sondern das war ja eine rein situative Geschichte. Da war ja situativ so, dass ich gedacht habe, die kann eigentlich noch arbeiten, aber die kann da nicht mehr arbeiten, wo sie jetzt ist. Das geht auf keinen Fall. Und deshalb habe ich sie krank geschrieben.
Ja.
Und aber die hatte ja keinerlei vegetative Symptome oder sonst was. Die war auch nicht depressiv. Die war unter starker Belastung und Anspannung.
Klar, die wusste nicht.
Die aber sofort weg war in dem Moment, wo klar war, sie muss da nicht mehr hin.
Ja.
Im Gegensatz zu der anderen Patientin, da dauerte das ein halbes Jahr, ehe die wieder halbwegs normal war. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, okay. Also das wäre auch sozusagen typisch für diesen Fall, wo es eigentlich nicht, mindestens lange Krankschreibung nicht sinnvoll ist, wenn die Situation situativ ist, wenn es vor allem darum geht, dass es einen Konflikt gibt, ein Problem, ein psychosoziales Problem.
Genau.
Auf der Arbeit, weil dann natürlich die Krankschreibung eingefordert wird, wenn die Situation ist, dass die Leute sagen, ich will nicht mehr zur Arbeit gehen.
Ja, und das gibt ja auch immer wieder Fälle, wo sowas passiert.
Mhm.
Ich hatte jetzt zum Beispiel wieder einen ganz anderen Fall, wo eine Patientin aus auch wirklich überzeugenden Gründen nicht mehr an diesen Arbeitsplatz zurück kann, dort auch sogar selber gekündigt hat und die lassen sie nicht aus dem Vertrag. Die lassen sie nicht raus. Und das ist ein Moment gewesen, wo ich die Patientin auch krankgeschrieben habe, damit sie da nicht mehr hin muss. Weil ich das ist ja eine Zwickmühle, aus der es gar keinen anderen Ausweg gibt. Die hat sogar schon einen neuen Arbeitsplatz, wo sie gerne hin möchte, aber der alte Arbeitgeber lässt sie einfach nicht raus. Und die hat so eine komische Kündigungsfrist. Und da habe ich gesagt, ich lasse sie jetzt zu Hause, solange sie der Arbeitgeber sie nicht rauslässt.
Und dann kann man irgendwelche rechtlichen Schritte zu unternehmen und die ganze Chose zu klären sozusagen.
Das hat sie schon versucht.
Ja.
Und das ist leider so. Sie hat irgendwie eine unglaublich lange Kündigungsfrist. Und es wäre halt so, die müssten halt einfach nur zustimmen. Machen sie aber nicht.
Gut, aber das würde ich jetzt mal eingruppieren unter absolute Spezialsituationen.
Ja,
in aller Regel ist es ja nicht so. Also in aller Regel ist es ja so, dass wie wenn bei der jungen Frau jetzt, die dein zweites Fallbeispiel war, da ist ja ehrlicherweise dann auch ein Betrieb, selbst wenn die vielleicht froh waren, eine neue Mitarbeiterin zu finden, aber die wird ja aus der Sicht der Chefin zum Beispiel auch irgendwie Ärger gemacht haben oder aus einer Kleinigkeit einen Elefanten oder der Kollege ist halt so, aber das darf man auch nicht so ernst zu nehmen. Und wenn es da natürlich Konflikte gibt, dann sind die ja letztendlich auch nicht böse, wenn die Zusammenarbeit dann halt nicht weitergeht. Also so eine Extremsituation, dass jemand sagt, wir tun dich jetzt aus Prinzip, um dich zu ärgern, 3-4 Jahre nicht aus dem Vertrag rauslassen, das gibt's ja relativ
selten. Das ist total selten, ja. Habe ich auch das erste Mal erlebt.
Ja. Ja, ja. Also dann lassen wir das mal als krassen Einzelfall.
Ja, das ist. Aber da,
stehen.
Das habe ich halt gemacht in dem Fall, weil es nicht anders ging.
Ja, genau. Was ich mir aber schon, also was wir ja auch in dem Projekt, in dem wir gearbeitet haben, schon immer wieder erlebt haben und was ich mir vorstellen könnte, was öfter vorkommt, ist, dass du dann auch Leuten begegnest oder ich könnte mir jetzt auch vorstellen bei dem Vater zum Beispiel von der jungen Patientin so eine Haltung von mir steht es aber zu. Irgendjemand anders, den ich kenne, war auch ein Dreivierteljahr krankgeschrieben. Wieso sind sie jetzt so streng? Bei dem und dem war irgendein anderer Arzt auch nicht so streng. Es gibt ja auch Hausärzte, die so Doc Holiday-mäßig ewig krank schreiben. Was hältst du davon und wie gehst du damit um?
Das ist tatsächlich manchmal so. Das Krasseste, was ich gerade vor kurzem erlebt habe, war ein Patient, der tatsächlich letztes Jahr ein paar Wochen krankgeschrieben war, wegen einer Depression. Und jetzt kam er bei mir an, nach dem Motto, ja, jetzt ist die Depression ja nicht mehr so, sondern das sind eher Panikattacken. Bitte schreiben Sie mich doch jetzt krank wegen der Panikattacken, denn mein Hausarzt hat mir gesagt, wenn ich jetzt einen Tag, der Hausarzt hatte ihn nämlich schon ein bisschen krank geschrieben, wenn ich jetzt einen Tag zur Arbeit gehe und dann wegen einer neuen Diagnose krankgeschrieben werde, dann falle ich nicht ins Krankengeld, sondern dann kriege ich erstmal wieder Lohnfortzahlung. Das hat er mir wirklich vorgeschlagen. Und da habe ich aber gesagt, wissen Sie was, sowas mache ich nicht. Wenn Ihr Hausarzt der Meinung ist, dass Sie krankgeschrieben werden müssen, dann kann er Sie krank schreiben. Aber ich werde nämlich nicht auf so einen komischen Deal einlassen. Und wenn Sie nicht mehr in Ihren Arbeitsplatz zurück wollen, was er eben sagte, er will da gar nicht mehr hin, dann kündigen Sie bitte. Dann kündigen Sie und suchen sich einen neuen Job.
Ja.
Und aber nicht, ich mache sowas nicht, solche komischen Deals.
Ja.
Und das hatte der Hausarzt ihm vorgeschlagen.
Das ist ja krass.
So unglaublich.
Ja, weil er es wahrscheinlich selbst nicht mehr verantworten wollte. Was für eine Sauerei. Ich meine, und der Arbeitgeber soll schön weiterzahlen.
Ich habe, ja eben, also weil ich finde jetzt mal ganz ehrlich, ich finde das sowieso unglaublich, wenn jemand eigentlich nicht krank ist. Oder einen ganz spezifischen Grund hat, sollte man die Person ja nicht krank schreiben oder was oder plötzlich mit einer anderen Diagnose, die man sich irgendwie ausdenkt oder
ja.
So.
Ah, nee, absolut. Also das ist ja echt Betrug und das finde ich auch,
ja.
Da dann einfach eine klare Haltung zu haben und zu sagen, es geht nicht, finde ich jetzt klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch so Zwischendinger gibt, dass zum Beispiel bei deiner jungen Patientin, dann ist der Vater noch krank, dann kommt er womöglich auch und sagt, das ist meiner Tochter nicht zuzumuten, können Sie bitte noch weiter krank schreiben. Also wo es schon sozusagen so einen Druck gibt, der jetzt nicht über sowas komplett Betrügerisches läuft. Wie gehst du denn damit um? Also wenn du nicht einfach ganz klar sagen kannst, Sie haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Also etwas, was ich häufig tatsächlich in solchen Fällen sage, ist, überlegen Sie sich mal, wie viel ist denn ein Attest von mir noch wert, wenn das nicht komplett dem entspricht, wie die Realität ist. Was sind dann generell meine Atteste noch wert? Ich muss dafür ja gerade stehen, nicht Sie.
Ja, das betrifft den Typen, der dir vorschlägt, kannst du mal eine neue Diagnose draufschreiben. Ich meine jetzt eher so, wenn du Fälle hast, die schon selbst sehr davon überzeugt sind, dass sie jetzt weiter krankgeschrieben werden müssen, die sagen, aber mein Hausarzt sagt zum Beispiel, mir muss es erst wieder richtig gut gehen, oder dann kommt wie bei deiner zweiten Patientin der Vater noch mit und sagt, das ist nicht zumutbar, die dreht völlig durch, die hat einen Meltdown nach dem anderen, wenn sie sich wieder bewerben soll. Also wenn sozusagen die Funktionalität sich da auch ein Stück weit reingefressen hat und du siehst, es entwickelt sich nicht gut, es wird jetzt zu viel und gleichzeitig gibt's aber schon den Anspruch, vielleicht ja irgendjemand anders aus eurer Einrichtung, mit der die Patientin in der Gruppe ist, die war auch so lange krankgeschrieben oder so. Wie gehst du damit um? Also wenn es nicht so komplett indiskutable Ansehen sind.
Dann betone ich immer, dass jeder Fall anders ist und auch zwei Menschen sogar die gleiche Diagnose haben können und trotzdem ist eine Person länger krankgeschrieben als die andere und dass aus meiner Sicht, wenn noch nicht die volle Leistungsfähigkeit wieder da ist, man zum Beispiel sowas wie eine stufenweise Wiedereingliederung probieren kann, was natürlich im Fall meiner jungen Patientin nicht ging, klar, weil sie ja da gekündigt hatte. Das ging natürlich nicht. Aber man kann sonst ja auch andere Dinge versuchen, wie zum Beispiel, dass man sich dahinter klemmt. In Ihrem Fall wäre es zum Beispiel so gewesen, das hatte ich ihr auch angeboten, dass wir versuchen könnten. Sie war über die Eingliederungshilfe hatte sie ja auch eine ambulante Betreuung. Man kann über die Eingliederungshilfe ja auch sowas wie sogenannte Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen machen, wo man dann zum Beispiel anfängt und jeden Tag mal 3 Stunden in die Holzwerkstatt und dann baut man Vogelhäuschen oder so, klingt jetzt erstmal albern, aber total, bringt Leute manchmal eben wieder dazu, Struktur zu bekommen, ne? Und was Sinnvolles zu tun, wieder unter Menschen zu gehen und das ist dann auch sowas, was ich dann anbiete. Ja. Man muss ja nicht sofort wieder mit einer vollen Stelle einsteigen.
Ja. Ja.
Aber dass man überhaupt wieder in einen Prozess reinkommt, wo man täglich aus dem Haus gehen muss.
Ja, verstehe.
Manchmal mache ich das auch so, dass ich Patienten, wenn sie dann ein großes Verlangen zeigen, dass sie weiter krankgeschrieben werden wollen oder jetzt einfach anfänglich und sehr lang, dass ich dann sage, wir machen jetzt erstmal eine Krankschreibung von 2 Wochen. Und in der Zeit erwarte ich aber von ihnen, dass sie sich jetzt überlegen, wie es weitergehen kann, was sie machen, damit sie wieder besser werden, dass sie wieder mehr Struktur kriegen. Mhm. Und dann kommen sie bitte wieder. Und dann besprechen wir das Ganze weiter.
Oder auch, ich meine, das wäre ja auch eine gute Maßnahme für so situative Probleme, ne? Dass jemand kommt und sagt, ich gehe da nicht mehr hin, ich muss nur noch weinen, meine Chefin ist so blöd, mein Job ist so schrecklich, ich kann das nicht mehr aushalten, ich brauche eine Krankschreibung. Da scheint mir das ja sinnvoll zu sagen, okay, jetzt knallhart zu sagen, ich schreibe sie nicht krank, weil das ist situativ, macht auch keinen Sinn. Oder manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man denkt, ja gut, irgendwie genauso die Situation weitermachen kann man nicht, aber dann zu sagen, ich schreibe sie jetzt befristet krank für eine kurze Zeit und in der Zeit überlegen sie sich bitte, wie es weitergeht.
Ja.
Ja.
Im Nachhinein muss ich auch sagen, auch bei dieser Patientin wäre es besser gewesen, die hätte von vornherein gesagt, das wird jetzt befristet auf 1 Monat und in dem Monat überlegen sie sich, wie es weitergeht. Also ob sie da zum Beispiel kündigen und dann gleich sich auch wieder beim Arbeitsamt melden, damit die ihnen was zuweisen oder so. Das hätte ich, also muss ich im Nachhinein sagen, das wäre besser gewesen.
Absolut, hinterher ist man immer schlauer, ne? Und da war natürlich die Erkrankung, die Erkrankung der Eltern, die nicht hilfreiche Ergotherapeutin und so weiter.
Genau, da kam dann auch noch.
Genau, da kam einiges zusammen, wo es dann schiefläuft. Aber genau, das wäre sozusagen für die eigentlich ein gutes Vorgehen gewesen. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar, wie kommunizierst du das mit Kollegen? Wie gut funktioniert das? Ich erlebe und höre oft eher von schwierigen Sachen. Und du hast es jetzt auch, du hast den Hausarzt erwähnt, der wirklich in krass sagt, gehen Sie mal zur Psychiaterin, lassen Sie sich mit einer anderen Nummer krankschreiben.
Super.
Ja, oder auch die, ich meine, anderes Level, aber letztendlich ja genauso die Ergotherapeutin, die dann plötzlich die Erwerbsminderungsrente oder was ins Feld führt bei einer 24-Jährigen, ist ja auch super krass. Ich kenne auch Psychotherapeuten zum Beispiel, die gar nicht wissen, ob ihre Patienten krankgeschrieben sind oder nicht und das irgendwie vielleicht sogar ganz praktisch finden, dass sie immer Dienstag um 11 Zeit haben, ja, und gar nicht fragen, warum.
Genau.
Also wie ist es so für dich, dass, wenn du die Rolle hast, im Prinzip Krankschreibung zu steuern und auch das durchaus vernünftig dosiert einsetzen willst, wie läuft es mit Kollegen in der Regel?
Also ehrlich gesagt, es ist manchmal sehr schwierig, überhaupt in einen Dialog zu kommen. Weil einfach aus, was weiß ich, terminlichen Gründen, sowohl die Psychotherapeuten, Therapeutinnen als auch ich oder so, wir sind den ganzen Tag immer mit unseren Patienten unterwegs und es ist selten, dass man das irgendwie überhaupt schafft, miteinander zu reden. Und ich glaube, manchmal denken Psychotherapeutinnen, Therapeuten und Innen tatsächlich nicht so viel darüber nach, was das bedeutet, wenn man jemanden so lange krank schreibt, dass das eben auch sehr negative Auswirkungen auf die Person haben kann.
Das ist mein Eindruck auch, ja.
Als wenn man das selbst macht, das Krankschreiben, dann ist man ja viel näher dran. Also ich frage ja dann auch jedes Mal, wie geht es Ihnen? Wie lange können Sie im Moment am Stück eine Tätigkeit ausführen, ohne dass sie die unterbrechen müssen, Pause brauchen. Also das lasse ich mir auch schon dann ganz konkret beschreiben.
Ja.
Und ich muss mich natürlich darauf verlassen, dass die Patienten und Patientinnen mir dann da die Wahrheit sagen. Ne? Also,
ja, klar.
Aber ich frage es zumindest. Und ich weiß nicht, ob sowas überhaupt in Psychotherapien Gegenstand ist. Solche genauen Abfragen.
Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich bin aber immer wieder überrascht, wo es überall kein Thema ist, muss ich sagen. Also weil ich selbst bin persönlich aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit Patienten sehr davon überzeugt, dass Arbeiten was sehr Wertvolles ist. Ja, es gibt mir Identität, es gibt mir Tagesstruktur, es gibt mir Kontakt mit anderen Menschen, es gibt mir Selbstwert und Kondition auch einfach. Also ich pflege auch manchmal zu sagen, wenn ich mich jetzt 4 Wochen aufs Sofa legen würde, dann wäre ich danach auch ein anderer Mensch und würde auch chronifizieren. Einfach, weil dieses ständige gefordert werden, das hält auch resilient und so weiter. Deswegen finde ich es extrem wichtig, dass sich Psychotherapeuten dafür interessieren, ob ihre Patienten krankgeschrieben sind. Und viele tun es bestimmt auch. Aber bei der Gelegenheit würdest du meinen Appell unterstützen, den ich immer mal wieder loslasse. Bitte, liebe Kolleginnen, überlegt auch, was Krankschreibung für fatale, regressionsfördernde Effekte haben könnte. Und es ist eben, ich meine, viele machen da ja auch nichts Gutes drin in dieser Zeit. Ja, die, dann hat man so, ich glaube, manche Psychotherapeutinnen haben auch so ein Konzept von jetzt nehmen sich mal Zeit für sich, aber was soll das heißen? Und dann sitzt man daheim rum.
Was soll das heißen?
Ja, genau.
So ist es.
Genau.
Dieses, was eben auch die Ergotherapeutin, ja, nimm dir mal jetzt 2 Jahre Auszeit durch eine Rente, damit kannst du dich endlich mal ordentlich mit dir beschäftigen. Was soll denn das sein?
Ja, absolut.
Also den ganzen Tag Nabelschau betreiben, da würde ja jeder irgendwie psychisch krank werden, ja. Selbst Leute, die voll gesund sind.
Genau.
Und wenn sie nichts mehr zu tun haben.
Und wenn du dann ohnehin und Probleme hast, in den sozialen Kontext zurechtzukommen, ist es ja auch unglaublich wichtig, dass du eine gewisse Gewöhnung daran erhältst.
Da fällt mir immer das Wort ein von Sigmund Freud, der ja sonst, gut, der ist schon altmodisch, aber der hat ja irgendwann wohl mal gesagt, dass man 4 Dinge braucht, um erwachsen zu sein. Lieben können, arbeiten können, warten können und verzichten können. Und das finde ich so gut.
Ich kenne nur Lieben und Arbeiten. Das ist ja witzig.
Ja, später erwarten und verzichten hat er erst als alter Mensch gesagt.
Das ist
das kam cool. Dann noch dazu.
Das finde ich
total gut.
Ja, super gut. Das ist ja gut. Nee, das wusste ich. Kann Lieben und Arbeiten kenne ich auch gut und habe es schon oft angebracht und gute Aha-Erlebnisse davon gehabt. Aber warten und verzichten ist super. Noch ein Thema würde mich noch interessieren. Wenn es jetzt nicht läuft wie bei der jungen Patientin, wo es irgendwie auch durch die ganzen Umstände so eine blöde Kurve genommen hat und jemand kommt und möchte krankgeschrieben werden und möchte eigentlich aus der Situation raus und auch am liebsten für immer oder für ganz lange oder für bis irgendwann dubios alles wieder gut ist. Und du machst so einen Befristungsvorschlag, so nach dem Motto, ich schreibe sie jetzt zwar meinetwegen maximal 4 Wochen krank, aber in der Zeit muss ein Plan gemacht werden und danach wird er dann umgesetzt und dann reicht es auch mit der Krankschreibung. Wie sind da die Reaktionen drauf?
Also ich merke dann oft schon, dass die Patienten oder Patientinnen dann ein bisschen enttäuscht sind. Die erwarten irgendwie, man würde jetzt sagen, ja, das, was so wie es ihnen jetzt geht, sie brauchen mindestens ein halbes Jahr, wo sie jetzt mal Ruhe haben, so in der Art. Also da merke ich dann schon so eine Enttäuschung. Aber wenn ich dann sage, ich muss ja schließlich dafür gerade stehen, was ich da mache. Und dafür muss ich sie regelmäßig sehen. Und ich muss auch nach wie vor sehen, dass sie wirklich nicht arbeiten können. Und das kann ja in 4 Wochen schon ganz anders sein.
Ja, außerdem ist ja auch dieses, ich meine, du verbindest damit ja auch einfach den Appell, überleg dir was. Also wenn das nicht passiert, dann wird ja in 4 Wochen einfach das Problem kein bisschen gelöst sein.
Und das ist ja sowieso, durch die reine Krankschreibung löst man das Problem nicht.
Genau.
Sondern tatsächlich wie bei der ersten positiven Falldarstellung, das Problem gelöst war ja in dem Moment, wo sie durch die Krankschreibung besser wurde und dann geschafft hat, wirklich woanders hinzuwechseln, wo sie jetzt sehr, sehr gut
zurechtkommt
und auch nicht mehr in Erschöpfungszustände gerät.
Genau, und für das sie auch die eigene Energie aufgebraucht hat. Wie vermittelst du das Menschen? Weil du sagst, ich merke dann schon manchmal so eine Enttäuschung, was ich mir lebhaft vorstellen kann. Aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch was ist, was auf Verständnis trifft, oder? Wenn du es dann einfach erklärst, zu sagen, ja, wenn sie sich jetzt nur ein halbes Jahr zurückziehen und nicht überlegen, wie es gelöst werden kann, dann ist ja in einem halben Jahr immer stehen sie im Prinzip da, wo sie jetzt auch stehen.
Genau, also das, ich versuche dann zu vermitteln, dass es einfach für die Person unheimlich wichtig ist, dass sie wieder in der Lage sein wird, was beizutragen. Also ein Rädchen im Getriebe zu sein, dass das eben wichtig ist. Und dass deshalb aus meiner Sicht das nicht gut ist, wenn ich diese Person zu lange krank schreibe.
Und ist das was, womit du auch landen kannst, die Botschaft?
Doch, das verstehen viele.
Ich könnte mir vorstellen, Regina, dass du, wenn du sagst, du erlebst diese Enttäuschung oft, aber dann hast du ja auch schon ein klares Rational zu sagen, ich schreibe sie jetzt 2 Wochen krank oder 4 Wochen krank, aber dann erwarte ich auch, dass sie die Zeit sich nehmen, um zu überlegen, wie es weitergeht und wie sie ihr Problem lösen. Kannst du mit der Botschaft eigentlich auch landen? Also wird es dann auch verstanden von deinen Patientinnen?
In den meisten Fällen wird es verstanden, wenn ich dann auch erkläre, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, dass sie irgendwann wieder arbeiten, eben ein Rädchen im Getriebe sind, was beitragen können, dass das für die eigene Psyche eben auch wichtig ist. Und in so einem Fall sage ich manchmal ja auch, wie wichtig zum Beispiel für mich auch die Arbeit ist und wie, dass ich Arbeit auch für mich etwas ist, was mein Leben bereichert.
Ja.
Da gebe ich durchaus dann auch mal mich als Beispiel, ohne da jetzt sonst wie in den Mai zu gehen, aber dass ich da mich dann mit einschließe.
Ja.
Was? Und damit können Patienten meistens recht gut was anfangen.
Ja, ich bin ja sowieso, ich bin ein sehr großer Fan davon, als Psychotherapeutin oder ich garantiert auch genauso als Psychiaterin menschlich spürbar zu sein, auch die eigene Person einzubringen. Ich finde, dass das sehr viel beziehungsstärkender ist, als wahnsinnig abstinent zu sein. Insofern kann ich mir vorstellen, dass so ein Vorbild, wenn dann die Frau Doktor sagt, wissen Sie, für mich ist das auch gut und wichtig und ich glaube, bei Ihnen ist es genauso, das gibt ja auch, das kann die Beziehung ja auch sehr stärken und finde ich etwas sehr Überzeugendes. Ja, da kann man nicht mehr gut widersprechen. Interessant. Ja, das ist schön. Ja. Ich nehme mit so für mich, wenn ich mich frage in Zukunft oder wenn ich gefragt werde von Kolleginnen, wann macht denn eine Krankschreibung Sinn, wann nicht, nehme ich für mich mit ganz klar dieses Somatische. Wenn jemand vor dir sitzt, kaum noch gerade gehen kann, nicht mehr gut reagiert, nicht mehr schläft, Magenschmerzen, also erkennbar körperlich am Ende ist, klare Indikation für Krankschreibung und klare Indikation für einen sehr vorsichtigen und begrenzten Umgang damit, dann, wenn erkennbar ist, es ist jetzt situativ ein Stressor definitiv vorhanden, da fühlt sich vielleicht die Person auch gestresst von, aber sobald der Stressor weg ist, geht's mir wieder gut, dann ist keine Indikation für eine Krankschreibung gegeben, auch möglicherweise aus irgendwelchen Spezialsozialfällen, dass man arbeitsrechtlich was klären muss oder so, aber eigentlich geht's dann drum zu sagen, das müssen Sie lösen.
Genau.
Und wenn man da eine Klarheit hat, kann man auch die Enttäuschung mancher Patienten, die jetzt erwarten, ich darf ein halbes Jahr irgendwie mich erstmal rausnehmen, ganz gut in den Griff kriegen.
Ja.
Klasse. Und ich würde auch mitnehmen, ja, wir dürfen Patienten auch was zutrauen. Ich glaube, gerade PsychotherapeutInnen neigen dazu, Patienten arg in Watte zu packen und so dieses konzentrieren sich mal ganz auf sich und nur auf ihre Bedürfnisse und so dieses... Nee, also arbeiten ist auch gut, es erhält auch die Funktionsfähigkeit und nicht arbeiten fördert Regression und ist von daher einfach auch krankheitsfördernd. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch, Regine.
Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank.
Ja, super. Und wie immer, wenn ihr noch mehr zum Thema lesen wollt, dann guckt nach Regines Beitrag auf dem Blog psychotherapie.tools. Fragen und Anregungen nach wie vor bitte gerne jederzeit an die E-Mail-Adresse psychotop@belz.de. Dankeschön, dass ihr dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.